HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute begleitet mich der Gepardenmann Cheetah, 3,5 Jahre alt.
Mowgli gehört zu meinem Rudel, Shere Khan.
Mowgli? Es hat sogar einen Namen. Seit wann genau nehmen wir eigentlich Menschen im Dschungel auf?
Der Mensch macht ja diese Skala, ob ein Tier beliebt ist oder nicht. Das sind vor allem Tiere mit weichem Fell, mit großen Augen.
Tier- und Naturfilme boomen auf allen Wellen. Mit Know-how, Geduld und einem scharfen Auge und einem schnellen Auslöser kann man gutes Geld verdienen.
Tiere gucken ist sogar noch beliebter als Fußball gucken.
Ich habe einen Wolf gesehen im Park. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist.
Es gibt kein Thema, was so mit Emotionen von allen Seiten besetzt ist wie der Wolf.
Kaum verlagert man sein Jagdrevier einige Jahre, vergessen alle, wie das Gesetz lautet.
Ich helfe euch auf die Sprünge. Ein Menschenjunges wird zum Menschen. Und Menschen sind verboten!
Tja, kennen Sie die TV-Momente, in denen Sie allein nach Zerstreuung, etwas Berieselung, nach schönen Bildern und moderater, unaufdringlicher Unterhaltung suchen? Momente, in denen Sie einfach keine Nachrichten mehr sehen wollen? Dann schalten viele auf das außergewöhnlich reichhaltige Angebot von Tierfilmen um. 8 Stunden pro Tag stehen dabei angeblich zur Verfügung. Das Muster dieser Filme ist ähnlich. Durch die Jahreszeiten beobachtete Tiere jagen, sie stehen im Überlebenskampf, töten und ziehen Nachwuchs groß, die wiederum töten und getötet werden. Der digitalisierte Tierfilm lässt fast kein Geheimnis der Tierwelt unentdeckt. In der Luft, zu Boden und dem Wasser. So etwas beunruhigt oder beruhigt, könnte man sagen, unseren turbulenten Alltag. Und dann gibt es noch die Mensch-Tier-Filme. Da wird Verhalten verglichen. Wundersame Hunde und Pferde, die rechnen und lesen können, will sagen, diese Kreaturen sind uns doch sehr ähnlich. Nur fehlt unserer Imagination nun die letzte Barriere, um die Grenze zwischen Tier und Mensch zu durchbrechen. Da löst selbst der bis in die Bratwurst Hintergedanken aus. Wer will schon ein so kluges Schwein essen? Im Tierschutzgesetz ist außerdem das Wohlbefinden der Kreatur ausdrücklich verankert. Kurz, wir haben offensichtlich eine besondere Beziehung zu Tieren. Sonst wären auch die neu herausgebrachten Filme wie Wild, ein Beziehungsfilm zwischen Wolf und Frau, oder das neue Dschungelbuch von Disney kaum zu erklären. Wir wollen heute auf HR2 der Tag herausfinden, was hat es auf sich mit der Attraktivität der Tiere? Wie viel Tier ist in uns und wichtiger, wie viel Mensch ist eigentlich im Tier? Die Faszination mit diesem Genre ist schon lange zur Industrie geworden. David Attenborough ist der Meister des Naturfilms und die BBC horrt wie Vorbild der Tier- und Naturfilmer. Stephanie Pieper berichtet aus London.
I'm here surrounded by one of nature's greatest wonders.
Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist David Attenborough abgetaucht in die Tiefen des Ozeans rund um das Great Barrier Reef vor der australischen Küste, um dieses größte Korallenriff der Erde, dessen Flora und Fauna, noch einmal aus der Nähe zu betrachten, darunter eine grüne Meeresschildkröte.
Coming face to face with the green turtle in this setting is a rare privilege.
1926 in London geboren, wächst Attenborough in Leicester auf. Sein älterer Bruder Richard dreht später den Oscar-gekrönten Film Gandhi. Der jüngere David begeistert sich dagegen schon als Junge für seine Umwelt. Er sammelt Fossilien, Steine und andere Proben aus der Natur.
Well, I collected things. I mean, kids do collect things. Certainly by the age of 10 or 12, there were lots of ammonites and fossils.
Er studiert Zoologie in Cambridge und landet auf Umwegen beim Sender BBC, wo er 1954 für das noch junge Medium Fernsehen eine Expedition auf der Suche nach Reptilien für den Londoner Zoo filmt. Wegen eines Krankheitsfalls springt kurzfristig Attenborough selbst als Erzähler vor der Kamera ein.
It lives on one tiny little island in the South Pacific, and nowhere else in the world at all.
Der Abenteurer Attenborough findet seine Passion. Er vermittelt einem großen Publikum, wie faszinierend die Natur, wie kostbar ihr Reichtum ist. Und er verkörpert damit auch, was öffentlich-rechtliches Fernsehen leistet. Er habe halt einfach das Talent, sagt Sir David, vor der Linse lebendig zu erzählen.
You communicate very vividly and so on. That makes you good broadcasters. And the ability to look at a lump of glass as though it's another person is also quite useful.
Über Großbritannien hinaus berühmt wird Attenborough 1979 mit seiner Serie Life on Earth, auf den Spuren der von Charles Darwin entdeckten Evolution.
There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world.
Zu einem legendären TV-Moment wird Attenboroughs Begegnung mit einem Gorilla-Weibchen in Ruanda, die ihm ihre Hand auf den Kopf legt und ihm ihren Finger in den Mund steckt.
And then she stuck her finger and opened my mouth, put it in my mouth. Lowered my jaw and looked inside my mouth.
Erst der zunehmende kommerzielle Flugverkehr macht es Attenborough möglich, von Kontinent zu hoppen und in der später ausgebauten Live-Reihe sowie in Planet Earth die Vielfalt der Arten, ihre Anpassungsfähigkeit, ihr Verhalten filmisch festzuhalten, so wie hier in den tropischen Wäldern Neuguineas.
These are the mountains of Central New Guinea. Right to their very tops, most of them are covered by dense tropical forest.
Attenborough versteht es stets, technische Innovationen zu nutzen für bis dato nie mögliche, nie gesehene Aufnahmen. Er ist der einzige Filmer, der den wichtigsten britischen Fernsehpreis BAFTA für Werke in Schwarz-Weiß und in Farbe, in HD und in 3D bekommen hat. Seit vielen Jahren sorgt sich der engagierte Attenborough, der weit gereiste Naturbeobachter, um die Zukunft unseres Planeten.
We are heading for considerable problems and we've got to do something about it. The trouble with the problems is that they're just over the hill and you're concentrating what's on this side of the hill.
Sein Appell, statt die Folgen des Klimawandels weiter zu verdrängen, müsse die Menschheit jetzt handeln. Ruhestand ist auch nach 7 Jahrzehnten des Schaffens ein Fremdwort für den Naturfilmer, der natürlich neue Projekte in der Pipeline hat. Und dank seiner neuen künstlichen Kniegelenke freut sich David Attenborough, sei er heute fitter als früher. Sein filmisches Vermächtnis wächst und wächst.
Tatsächlich haben die Filme von David Attenborough global für eine neue Sichtweise auf Natur und auch Tier gesorgt. Sie sind überall verständlich, unterhaltsam, ohne kitschig zu sein. Dirk Steffens, Sie sind Tierfilmer. Ist und war David Attenborough auch ein Vorbild für Sie? Kann man von ihm was lernen?
Von dem kann man natürlich eine ganze Menge lernen, weil er einer der ersten war, der den großen modernen Tierfilm so gemacht hat. Wir haben allerdings auch in Deutschland tolle Leute gehabt. Bernhard Jimmick zum Beispiel, der ja schon Mitte der 50er Jahre Serengeti darf nicht sterben und Kein Platz für wilde Tiere gedreht hat, auch tolle Filme. Es sind aber diese Pioniere, die bis heute sozusagen nachwirken und auf den Naturfilm immer noch einen großen Einfluss haben. Und die Filme von Sir David, also die gucke ich auch heute immer noch gern.
Aber welchen Unterschied finden wir denn heute in den Tierfilmproduktionen des 21. Jahrhunderts, zum Beispiel im Vergleich zu den 70er Jahren? Was ist der entscheidende Unterschied? Die technischen Möglichkeiten, alles ist digital?
Also die Technik spielt eine ganz große Rolle beim Tierfilm. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Tierfilm für den Dokumentarfilm, manchmal sogar fürs Kino, der technische Innovationsmotor ist. Weil Naturfilmer, es liegt vielleicht auch ein bisschen in ihrem Wesen, so ein bisschen zum Basteln, zum Freak sein neigen und immer versuchen mit verrückten Ideen, also ich baue eine Kamera, die so klein ist, dass ein Adler sie mit zur Jagd in die Luft tragen kann. Oder die ganze Unterwasserfilmerei ist ja auch entstanden, ich erinnere an Hans Hass. Vor allem, weil es Tierfilmer waren, die unter Wasser eben Fische, Tiere, Haie, Wale, alles Mögliche abfilmen wollten. Also die Technik spielt eine ganz große Rolle und der dramatische, schnelle technische Fortschritt, der triggert natürlich auch die Entwicklung des Tierfilms. Mhm. Aber es gibt natürlich auch inhaltliche Trends und da ist es so, dass die reine Verhaltensbeobachtung, die in den 70er Jahren zu Zeiten von Silman noch dominierend war, die reicht heute nicht mehr aus. Das muss schon ein bisschen bunter sein.
Jetzt war ich ja fast enttäuscht zu lesen, dass der Bär, mit dem Leonardo DiCaprio gekämpft hat, ja nun völlig zusammengepixelt war. Den gab's ja gar nicht. Ist denn da nicht auch der Tierfilm manchmal geneigt, mit den technischen und digitalen Möglichkeiten auch ein Fake zu produzieren und da ein bisschen nachzuhelfen?
Also Fakes natürlich nicht, aber wir produzieren ständig digital geschaffene Wesen. Also wenn ich zum Beispiel vor einem Dinosaurier stehe, einem Tyrannosaurus, der hinter mir gerade
Eier
legt, ja, dann ist das klar. Aber wir übertragen natürlich diese technischen Möglichkeiten auch auf die Moderne. Da kann man manchmal Dinge an Tieren zeigen, die nicht anders gehen. Aber Man darf natürlich niemals den Eindruck erwecken, dass man gerade es mit einem echten Tier zu tun hat, wo es sich um ein digitales handelt. Das ist eben der Unterschied zum Spielfilm. Das darf man nie machen. Aber man kann ja zum Beispiel digital vor einem Bären stehen und fliegt plötzlich optisch in ihn hinein und sieht dann eine Besonderheit in seinem Verdauungstrakt. Also sowas machen wir natürlich ständig. Das ist eigentlich Alltag im Naturfilm.
Also da geht es schon sehr in die Details rein. Herr Steffens, muss man immer ans Publikum denken, wenn man so einen Film dreht?
Ja, wenn man ihn für Hauptprogramme zu Hauptsendezeiten dreht, ja. Denn da hat man ja natürlich eine Gebührenverantwortung. Man kann ja nicht einen Film für ein paar Spezialisten machen, für den alle bezahlen müssen. Also das heißt ja, man muss dann einen Film machen, der potenziell für alle Zuschauer interessant sein kann. Aber zum Glück gibt es ja in unserer Fernsehwelt auch kleine Sender. Ich habe selber dann natürlich gerne auch schon mal für Arte gearbeitet oder für andere Sender oder für spätere Sendezeiten. Da kann man dann auch Spezialanliegen bedienen. Also insofern würde ich die Antwort davon abhängig machen, wann und für wen prinzipiell, und das ist unser großes Glück, gibt es alle Arten von Tierfilmen und alle sind möglich.
Ist es, Herr Steffens, vielleicht auch eine Verlockung, dass man sich immer wieder dem gleichen Schema aussetzt, dass man sagt, es gibt vier Jahreszeiten, dann wird Nachwuchs gezeugt, das wird der Überlebenskampf gezeigt, andere Tiere werden gerissen, dann gibt es die kleinen kuscheligen Dinger und die guckt man natürlich besonders gern. Ist ja irgendwie eine absehbare Dramaturgie, nicht?
Ja, genauso wie das zwischenmenschliche Leben, wo es ja immer auch um Geburt, Liebe, Leben und Tod geht. Erzählt ja nicht, was wir da draußen vorfinden. Die Natur ist natürlich so vielfältig, dass wir sie niemals ganz verstehen können. Die Dramaturgie, das hängt ja nur von der Kreativität des Erzählers ab. Also alles geht. Die BBC hat wunderbare Sachen gemacht, wo zum Beispiel kleine Erdmännchen plötzlich zu lustigen Helden einer Doku-Soap wurden, oder man kann sie zu Helden machen. Man kann auch als Mensch mit den Tieren viel erleben, wo wir dann menschliche Protagonisten vor einem Tierfilm haben. Also die Erzählweisen sind fast so vielfältig wie das Leben selbst.
Ist der Konkurrenzkampf auch so vielseitig? Denn auf diesem Feld muss es wirklich ganz knallharte Konkurrenzen geben.
Ja, und sie ist insofern härter, als sie vollständig globalisiert ist. Aus naheliegenden Gründen. Also Löwen leben nun mal schwerpunktmäßig in Afrika. Das heißt, egal ob sie in Südamerika, Indien, China, Deutschland oder sonst wo herkommen als Tierfilmer, sie fahren nach Afrika, um die Löwen zu filmen. Und entsprechend werden natürlich auch die ganzen Filmmaterialien, das Footage, international gehandelt. Und wenn sie keine muttersprachlichen Protagonisten vor der Kamera haben, dann können sie die Filme mit einem anderen Sprecher natürlich auch international vermarkten. Anders als zum Beispiel eine Politdokumentation. Also wenige Menschen in China dürften sich für das Schicksal der FDP in Deutschland interessieren, wenn ich darüber eine Doku mache. Aber eine Löwendoku kann ich potenziell auf der ganzen Welt vermarkten.
Das wird die FDP gerne hören.
Aber wahrscheinlich trotzdem auch einsehen, dass sie natürlich für den Bürger in China nicht so eine Alltagsrelevanz haben, während die Natur natürlich für jeden Menschen auf dem Globus eine Relevanz hat. Und deshalb ist dieses Geschäft immer schon extrem international und entsprechend auch kompetitiv gewesen.
Mit dem Natur- und Tierfilmer Dirk Steffens sprach ich vor unserer Sendung. Der Tag auf HR2 Kultur und ewig lockt das Tier, Naturfilme in Dauerschleife, so unsere Sendung heute. Ganze TV-Serien mit Tieren zogen und ziehen weiterhin ein Publikum an. Noch immer ist Dr. Ximex ein Platz für Tiere Kult. Niemand würde sich trauen, so etwas heute zur Hauptsendezeit zu zeigen. Stellen Sie sich ja mal vor, hart aber fair zum Thema, wie ähnlich sind uns die Schimpansen mit Gästen aus dem Zoo. Sendungen mit verletzten und misshandelten Tieren, also Hunden und Katzen vor allem, die neue Besitzer brauchen, die sind aber sehr populär. Einige Katzenvideos auf Facebook erreichen schnell 5 Millionen Klicks. Aber auch der Fleischermeister Helmut Schleichtig aus Wien, Inhaber der Wiener Fleischerei Dackelblut, weiß von der Attraktivität von Haustieren. Das Comedy-Duo Stehrmann und Griesemann.
Herzlich willkommen, grüß euch! Mein Name ist Helmut Schleichtig, Fleischermeister aus dem 2. Wiener Gemeindebezirk. Wir stehen hier direkt vor meiner Fleischerei, dem Dackelblut. Das Dackelblut ist ein führendes Unternehmen seit 1862. Führend in Sachen Hundefleischzubereitung. Vor allem unsere Dackelfleischgerichte erfreuen sich unglaublicher Beliebtheit. Wir haben als lokulische Spezialität hier schon seit immer die heiße Dackelwurst, den Hot-Dackel und jetzt neu seit 3 Wochen den Döner-Dackel. Ein Döner-Dackel, kennen Sie sie? Für 3,60 Euro in die Goschen schieben bei mir in der Fleischerei. Schauen wir gleich mal rein in die Fleischerei, wo sich nationale und auch internationale Kundschaft herumtreiben.
Der Metzger schleicht dich und er wird uns noch weitere Tipps geben zu seinen Gourmet-Empfehlungen. Der Tag auf HR2 Kultur. Was macht unsere Faszination mit Natur und Tieren aus? Und warum suchen wir in Tieren, was sie uns nun wirklich nicht geben können und auch nicht teilen können? Die Zahl der Tierfilme wächst fast proportional zu den ausgesetzten Tieren. Tatsächlich hat sich unser Verhältnis zur Natur geändert. Wer heute noch, wie die alten Marxisten, davon spricht, sich die Natur zum Untertan zu machen, bekommt bei deutschen Wahlen schlicht und einfach keine Stimme mehr. Naturschutz ist gesellschaftlicher Konsens, nur mit Ausnahme des Vorstandes von VW natürlich. Dass im Naturschutztrend auch Romantisierungen Platz finden, das liegt auf der Hand. Das neue Dschungelbuch von Disney spielt genau damit. Nicole Markwald aus Hollywood.
Wenn Mowgli in der Neuverfilmung des Klassikers das Dschungelbuch durch besagten Dschungel streift, dann ist an diesen Bildern fast nichts echt. Kein Ast, auf dem er entlang tänzelt, kein Insekt, das an ihm vorbeizischt und erst recht nicht die Riesenpython Ka, die den Jungen zu hypnotisieren versucht.
Armes, süßes, kleines Menschenkind.
Doch Mowgli, der ist echt, dargestellt von Neil City. Die Dreharbeiten sahen für den 12-Jährigen unter anderem so aus.
I'm on a lump of styrofoam.
Ich saß zum Beispiel mal in einem Wasserbecken auf einem Riesenhaufen Styropor, der mit einem braunen Teppich abgedeckt war. Ich saß da also drauf und vor mir im Wasser versteckte sich der Regisseur und fing an, mich nass zu spritzen.
And it's so much fun.
Aus diesem Material entwickelten Programmierer dann eine Szene, in der Mowgli auf dem Bauch von Baloo, dem Bären, einen Fluss hinabgleitet. Wasserspiele inklusive. Jon Favreau hat sich als Regisseur von Iron Man einen Namen gemacht. Für die nun schon dritte Realverfilmung des Kinderbuchklassikers hatte er sich vorgenommen, keine einfache Neuauflage zu liefern, sondern filmisches Neuland zu betreten. An seiner Seite Rob Legato, der unter anderem bei Hugo und Avatar für die Spezialeffekte verantwortlich war und als 3D-Guru gilt. Regisseur Jon Favreau.
What makes us able to make the Jungle Book now is the technology to have photoreal animal animation.
Wir haben inzwischen die Technologie, mit der wir die Tiere fotorealistisch, also möglichst naturgetreu animieren können, sagt Favreau. Im Kern ging es darum zu zeigen, wie es aussieht, wenn Tiere Gefühle zeigen. Über 800 Spezialeffektexperten animierten zum Beispiel allein 70 Tierarten. Als Inspiration für den digitalen Dschungel und seine Bewohner galten die Welten, die in Filmen wie Gravity, Jurassic Park oder Avatar entworfen wurden. Spezialeffekte-Chef Rob Legato sagte am Rande der Jungle Book Premiere in Los Angeles, es hat bis zu 30 Stunden gedauert, um am Computer aus dem Ausgangsmaterial den Frame, also das eine Filmbild, zu berechnen. Mit all den Blättern und Insekten und Tieren, dass alles glaubwürdig aussieht. Möglich gemacht wurde das durch eine Kombination von computergenerierten Szenen, 3D-Effekten und digitaler Motion-Capture-Technik. Hier werden Bewegungen realer Schauspieler per Computer in die Leinwandwesen umgerechnet. Und dann gab es natürlich noch sogenannte Realfilmelemente. Allerdings beschränkten die sich auf lediglich zwei Darsteller. Die beiden Schauspieler, die Mowgli und seinen Vater spielen. Die schwierigste Szene entstand nämlich laut Regisseur, als der echte Mowgli das digitale Fell der Wolfsmutter Raksha streicheln sollte. Wir haben uns mit verschiedenen Mitteln rangetastet. Es gab zum Beispiel einen Wolfskopf aus Schaumstoff. Diese Szene rauscht so an einem vorbei, als Mowgli diesen Kopf streichelt, das Fell, das er in dem Moment des Filmens gar nicht fühlte. Vor 5 Jahren wäre das technisch noch unmöglich gewesen. Die Szene war technisch gesehen die größte Herausforderung des Films. Doch verbesserte Software und Computerleistung ermöglichten, dass jedes einzelne Haar, jede Feder, jedes Blatt, jeder Halm am Bildschirm entstand. Herausgekommen ist eine düstere und gleichzeitig prächtige Dschungelwelt, ein visueller Diamant, wie das Magazin Rolling Stone schreibt.
Tja, vergessen werden allerdings ganze Generationen dennoch die erste animierte Disney-Fassung des Dschungelstoffbuches nicht. Auch Künstler oder gerade sie blieben von der Tierfaszination natürlich nicht verschont. Tiere wurden gemalt, von Bildhauern aus Stein und Metall geschlagen und gegossen. Und natürlich nutzten Künstler auch Tiere für ihre Performances. So unter anderem Joseph Beuys. Dr. Eugen Blume in Berlin, guten Abend erst einmal.
Guten Abend.
Sie sind Leiter des Museum Hamburger Bahnhof. Was wollte Beuys mit der Nutzung von Tieren in seiner Kunst deutlich machen?
Also in seiner Kunst sind eine ganze
Schar von Tieren, die in Zeichnungen und allen möglichen Medien auftreten. Das Spektakulärste war aber die Begegnung mit einem lebendigen Kojoten 1974 in New York. Also Beuys hatte sich lange Zeit geweigert, Amerika zu betreten, solange Amerika in Vietnam diesen schrecklichen Krieg geführt hat. Und 1974 war das Jahr des ersten Friedensvertrages. Also Beuys sah nun die Chance, nach Amerika zu gehen und führte in einer Galerie in Manhattan diese Aktion auf, wo er 3 Tage lang mit einem Kojoten diskutierte über den Urmythos Amerikas. Also er führte einen Dialog mit dem Kojoten in der Galerie.
Hm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Beuys mit dem Kojoten in einen Dialog tritt?
Ja, es gibt einen berühmten Film, inzwischen kennt man den ziemlich gut, wo man beobachten kann, wie die Verbindung der beiden, die sich ja vorher nicht kannten, es war auch kein gezähmter Kojote, sondern tatsächlich ein wildes Tier von einer Farm extra nach New York geholt, wie sich die beiden begegnen und wie sich tatsächlich ein vertrautes Verhältnis zwischen Beuys, dem Künstler, und diesen wilden Kojoten einstellt. Beuys wollte in dem Kojoten ein Gespräch eröffnen mit den Ureinwohnern Amerikas. Also viele Indianerstämme hatten den Kojoten als göttliche Gestalt verehrt und Beuys wollte zurück, also vor das industrielle Amerika, in diese eigentliche Kultur der ersten Menschen, die Amerika über eine ganz lange Zeit besiedelt hatten.
Und ich glaube, die Aktion wurde sie vorher schon von Beuys so genannt, I love America and America loves me, oder kam das erst später?
Nein, den Titel gab es schon. Es gab ein Plakat, was diese Aktion ankündigte. Und der Titel selbst ist auch eine gewisse Provokation, weil Beuys eben nicht mit dem gegenwärtigen Amerika das Gespräch aufnimmt, sondern mit diesem Mythos Kojoten, der eine Tricksterfigur ist, also eine besondere Aufgabe hat, der sich verwandeln kann, also der besondere Fähigkeiten im Glauben der Indianer hatte. Und das beweist auch der Kojote quasi in dieser Aktion. Beuys hat so verschiedene Gegenstände in den Raum gelegt, die auf das moderne Amerika verweisen. Zum Beispiel das Wall Street Journal, also diese Zeitschrift, die also die Börsenkurse verhandelt. Und der Kojote pisst tatsächlich während der Aktion auf diese Zeitung.
Da hat Beuys aber Glück gehabt, dass er so gut getroffen hat. Und dann noch diese Zeitung. Sagen Sie, Herr Blume, Beuys hat sich aber auch noch mit ein paar anderen Tieren beschäftigt. Und natürlich fallen uns allen die Hasen ein. Gab es da auch wieder eine besondere Beziehung? Und hat er damit auch eine bestimmte Botschaft transportieren wollen?
Also der Hase war für ihn fast das Wappentier. Er trug, ja. Er hatte eine besondere Kleidung. Er hat diesen Hut, den er nicht absetzte, diese Weste und die Jeans, also er war signifikant. Man erkannte Beuys schon an seiner Gestalt und er trug an seiner Weste immer eine Hasenpfote, also ein Stückchen Fell und Hasenköttel in den Taschen. Der Hase war ihm sehr wichtig als ein Tier der Weisheit, was schon im Mittelalter quasi die Weisheit repräsentierte. Und was besonders also beweglich ist, was er sagte einmal, der Hase kennt keine Grenzen, also er gräbt sich unter die Mauer in Berlin durch und bewegt sich zwischen Ost und West. Das war ihm wichtig als Botschafter seiner großen Vision von Eurasien, also der Wiedervereinigung von Ost und West sozusagen hinweg über diese damalige Teilung, also die großen Gebiete des fernen Ostens mit seiner eigenen Kultur, mit dem mehr rationalen Westen. Das sind seine Visionen, die Beuys auch in der Gestalt des Hasens thematisiert hat.
Das war Dr. Eugen Blume, Leiter des Museum Hamburger Bahnhof in Berlin. Vielen Dank für die Aufklärung und auf Wiederhören, Herr Blume.
Gerne, auf Wiederhören.
Ohne Frage, Tiere, noch mehr Natur, nehmen unsere Vorstellungskraft ein. Ein Ausdruck findet das in medialer Verarbeitung. Selbst ein Württemberger Textilfabrikant schaut nicht davor zurück, sich mit einem Affen zu zeigen. Ob das beim Marketing hilft, wir wissen es nicht. Es bleibt aber eine gewisse Hingezogenheit von uns zur Natur und auch zum Mensch. Aber das finden wir ja auch bei Helmut Schleichtig, Fleischermeister aus Wien, Inhaber der Wiener Fleischerei Dackelblut.
In Zeiten der schlechten Finanzkrise bietet der Dackel eine willkommene Erleichterung für den gepeinigten Geldbeutel. So kosten bei mir im Dackelblut 5 Kilo Dackelfaschiertes lediglich 70 Cent. Da sind aber die Augen, die Ohren, die Krallen und die Nase schon entfernt als besonderer Service. Durch die Schlachtung und Verarbeitung von 80.000 Dackel in der Woche habe ich es geschafft, den zweiten Wiener Gemeindebezirk praktisch Hundstrümmerl frei zu halten. Denn merken Sie sich eines, nur ein toter Dackel kann nicht scheißen.
Guter Mann, eine schicke Metzgerei haben Sie da. Ihr kennt hier einen Dackel aber zum Mitnehmen. Haben Sie einen Sackel für einen Dackel?
Selbstverständlich, ganz ein frischer.
Danke. Ich glaube nicht, der lebt doch noch.
Der ist erst angeschlachtet. Wann sind's aus, bitte sofort ins heiße Wasser schmeißen. An Gurden!
Tja, das Duo Stiermann und Grissemann mit einem Beitrag und einer Verbindung zum World Wildlife Fund. Der Tag auf HR2 Kultur. Wir fragen, was unsere oft verkitschte Haltung zur Natur ausmacht, zum Tier ganz besonders. Auf der einen Seite möchten wir wieder im Dschungelbuch Urwald leben. Auf der anderen Weißwurst ohne Fleisch und ohne Bedenken essen, biologisch allemal. Ähnlich ging's auch mit der sogenannten Auswilderung der Wölfe. Vor just einem Jahr zog der Naturschutzbund Bilanz und Andreas Reuter war dabei.
Die Laute klingen etwas fremd. Manche würden sogar sagen, unheimlich. Aber man wird sich dran gewöhnen müssen. Der neue Nachbar wird wohl bleiben. Bis zu 300 Wölfe leben bereits in Deutschland. Und Olaf Tschimpe, Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU, sagt, das ist auch gut so.
Wir als NABU sagen willkommen Wolf.
Neben Tieren, die einzeln oder als Paar herumziehen, zählt der NABU schon 31 Rudel. Vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und das ist erst der Anfang. Beim Blick auf die Deutschlandkarte sieht Markus Barten, der Wolfsexperte beim NABU, noch reichlich freie Flächen ohne Wölfe.
Die birgen durchaus das Potenzial von etwa 200 Wolfsrudeln. Das ist aber keine Prognose, dass es so viele Wölfe geben wird, sondern das ist eine Prognose, dass Deutschland so viel Fläche hat, wo Wölfe leben könnten.
Wer also hat Angst vorm bösen Wolf? Schon die Frage findet Olaf Tschimpe nicht ganz passend.
Der Wolf ist weder ein Kuscheltier noch ein gnadenloser Räuber, sondern er hat ein natürliches Verhalten, was wir erstmal wieder kennenlernen müssen. Und wir müssen gemeinsam, wir Menschen und auch die Wölfe, müssen wieder gemeinsam lernen, miteinander umzugehen.
Und vielleicht das alte Märchen mal im Bücherregal lassen. Vom Wolf, der erst die Großmutter verschlingt und dann auch noch das Rotkäppchen. Oder vom gruseligen Werwolf. Der überall Angst und Schrecken verbreitet. Im Normalfall wird kein Wolf einen Menschen angreifen, ja, sich ihm noch nicht mal nähern, sagt Wolfsexperte Markus Barten.
Der Mensch passt nicht in das Beutespektrum, gehört nicht ins Beutespektrum und insofern hat er da erstmal gar keine Veranlassung, uns näher zu kommen.
Schafe oder Ziegen aber stehen sehr wohl auf Isegrims Speiseplan. Aber selbst in Sachsen, wo die meisten deutschen Wölfe leben, werden kaum noch Haustiere gerissen, wenn sie mit einfachen Zäunen geschützt werden.
Die Höhe ist nicht entscheidend, weil Wölfe nicht springen wollen, sondern sie wollen graben. Und diese Euronet-Zäune kann man eben bodennah mit Strom versehen, sodass ein Wolf bei dem ersten Versuch, statt einem Reh mal ein Schaf zu reißen, mit diesem Strom in Konflikt bekommt und einen kräftigen Schlag auf die Nase bekommt.
Tja, das schmerzt dann. An den Zahlen der frei herumlaufenden Wölfe soll sich in den letzten 12 Monaten kaum etwas verändert haben. Ob uns das der Natur und einer ursprünglichen Landschaft und Fauna näher bringt, ist schwer zu sagen. Ganz nah dran aber wollen vor allem die Bürger der Großstadt sein. Professor Manfred Nikisch, den Zoodirektor in Frankfurt, fragte ich, wie sich das gewachsene Interesse an Natur und Tier im Zoo bemerkbar macht.
Natürlich sind unsere Menschenaffen für alle Besucher eine ganz große Attraktion, aber wir haben auch Leute, die kommen, um sich beispielsweise unsere kleinen Krallenaffen im Nachttierhaus anzuschauen. Die haben auch gerade Junge, also das ist für viele Besucher eine sehr schöne Beobachtung, wenn sie die Kleinen dann im Fell der Eltern entdecken.
Herr Nikisch, mussten Sie auch in den letzten Jahren an einem bestimmten Punkt ein bisschen umdenken? Vom Ort, der Tiere gefangen hält, zu einem Schutz vorm Aussterben und auch einer anderen Art und Weise vielleicht auch, wie Tiere im Zoo gehalten werden?
Von Gefangenhalten kann man überhaupt nicht sprechen, denn unsere Tiere fühlen sich als Eigenheimbesitzer, die fühlen sich als Revierinhaber und haben nicht das Konzept, dass sie da möglicherweise in Gefangenschaft leben. Ganz im Gegenteil, wir versuchen ja unseren Tieren einen Lebensraum zu bieten, der ihnen gerecht wird, wo sie also die Möglichkeiten haben, sowohl ihre Sozialverbände aufzubauen, als auch ihre Verhaltensweisen, die sie natürlicherweise haben und die sie ausleben wollen, dann auch ausleben zu können. Das ist unser großes Anliegen. Und früher hat man sich gefragt im Zoo, welche Tiere halte ich? Heute fragt man sich natürlich auch, wie damals, wie halte ich die denn? Und für mich ist heute aber eine ganz entscheidende Frage, warum halte ich die? Das heißt, was will ich an den Zootieren zeigen? Diese Tiere sind ja praktisch alle im Zoo geboren und sind gewissermaßen Botschafter für die wildlebenden Artgenossen, denn wir transportieren über die Information zu unseren Tieren auch die Situation von deren wildlebenden Verwandten im natürlichen Lebensraum. Und die Situation ist ja leider für viele Wildtiere ganz schlecht wegen Lebensraumzerstörung und Wilderei.
Herr Nikisch, können Sie auch feststellen, dass es zum Beispiel mit der Ausstrahlung bestimmter Tierfilme jetzt in jüngster Zeit ein neues Dschungelbuch von Disney verfilmt, da ist aber wirklich keines der Tiere und kein Strauch, kein Blatt, alles was wir dort sehen ist alles animiert, aber dann gibt es jetzt auch einen neuen Film, der heißt Wild, da geht es um einen Wolf und die Beziehung zwischen einer Frau und just diesem Wolf. Können Sie auch, wenn Sie mal zurückschauen, feststellen, dass es bestimmte Trends gibt, denen die Leute dann auch folgen, dass die bestimmte Tiere sehen wollen, weil sie vielleicht auch durch die Medien darauf aufmerksam gemacht wurden?
Ja, da ist zum Beispiel der Film Madagaskar, der dann zu verschiedenen Nachfragen nach Tieren geführt hat. Aber leider sind gerade diese animierten Filme ja oft sehr weit weg von der Wirklichkeit. Und die meisten unserer Besucher können das dann schon unterscheiden. Manche brauchen da ein bisschen Hilfe, die fragen danach. Aber das kann man ganz gut transportieren. Und Tierfilme spielen schon grundsätzlich eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Botschaften. Und wenn etwa im Film ein Fernsehfilm oder ein Dokumentarfilm irgendwo im Kino gezeigt wird, bei dem es um bestimmte Tiere und deren Bedrohung gibt, dann kriegen wir da schon sehr viele Nachfragen, wie es denn aussieht, ob wir diese Tiere auch im Zoo halten, ob man die züchten kann und so weiter.
Müssen Sie da auch aufpassen, dass die anderen Tiere, die vielleicht nicht so spektakulär sind und vielleicht nicht so flauschig und niedlich mit großen Augen anzusehen sind, dass die vielleicht auch noch die Aufmerksamkeit des Publikums bekommen?
Also einmal muss man natürlich sagen, dass unsere Tiere keineswegs eifersüchtig werden, wenn sie von Besuchern weniger beachtet werden als andere. Aber für uns in der Tierpflege spielt das überhaupt keine Rolle. Wir pflegen alle Tiere möglichst gut und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten in den Zoos enorme Fortschritte gemacht, sodass heute die artgerechte Tierhaltung in wissenschaftlich geführten Zoos eigentlich kein Problem mehr ist.
Und das lässt sich auch an die Leute vermitteln.
Das lässt sich nicht nur an die Leute vermitteln, sondern ich glaube auch, das müssen wir aktiv tun. Es gibt eine ganze Reihe von Besuchern, die kommen einfach nur, um sich an den Tieren zu erfreuen. Das ist natürlich schön und das ist ein emotionaler Einstieg in den Bildungsauftrag, den wir als zoologische Gärten ja wirklich haben. Und dieser Bildungsauftrag ist für mich mindestens so wichtig wie die Nachzucht von bedrohten Arten.
Der Bildungsauftrag umfasst natürlich auch, dass Sie diese Tiere pflegen, was Sie ja selbstverständlich tun. Aber um die zu pflegen, brauchen Sie selbstverständlich auch eine ganze Menge an Personal, Tierpfleger in anderen Worten. Wenn Sie heute eine Anzeige aufgeben würden und sagen, Sie benötigen 2 junge, ambitionierte Tierpfleger, die auch eine Ausbildung dort absolvieren, wie viele Bewerbungen kriegen Sie dann?
Das kann man so einfach nicht sagen, denn wir schreiben ja sehr oft intern aus und der Frankfurter Zoo ist ja ein Ausbildungsbetrieb für Zootierpfleger. Das ist ein richtiger Lehrberuf und unsere Tierpfleger-Lehrlinge sind meist so gut, dass wir die dann zum Teil einstellen können oder zumindest aus diesem Pool dann Tierpfleger auswählen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn Tierpfleger ist offensichtlich ein sehr beliebter Beruf. Interessanterweise war das früher vor allem ein Männerberuf. Wir stellen heute fest, dass der Beruf immer stärker verweiblicht. Das heißt, wir haben sehr viele engagierte junge Tierpflegerinnen oder Bewerberinnen auf Lehrstellen. Und das ist insofern schön, als es das Engagement zeigt. Auf der anderen Seite muss man sagen, brauchen wir natürlich auch engagierte junge Männer, die kräftig genug sind, mal 40 Kilo Ballen, etwa Heu oder Luzerne zu stemmen.
Das ist verständlich. Dennoch mal die Frage, gibt es vielleicht heute mehr jüngere Menschen, die vielleicht interessiert sind, auch im Zoo zu arbeiten, als Tierpfleger zu arbeiten, als es zu früheren Zeiten der Fall war?
Also es gibt mit Sicherheit ein zunehmendes Interesse am Tierpflegerberuf und erfreulicherweise haben wir in dem Bereich keinerlei Nachwuchssorgen.
Mit dem Frankfurter Zoodirektor Manfred Niekisch sprach ich vor unserer Sendung. Ungeteilte Tierliebe, sagen einige, sollen vor allem Fleischer in sich tragen. Stiermann und Grissemann wissen, was der Metzger fühlt und anzubieten hat.
Hallo, bonjour, ich arbeite in die französische Botschaft in Vienne. Und wie alle Franzosen esse ich ausschließlich Dinge, die ein Gesicht hatten. Also kein Obst, kein Gemüse, nur Fleisch und da vor allem Hund. Hund ist wunderbar, vor allem die Dackel. Da ist mir aber wichtig, dass die Dackel ist eine freilaufende, glückliche Dackel. Und deswegen gehe ich hier in die Très Jolie Charcuterie Dackelblut. Wo der Fleischhauer El Mützschleisch-Tisch garantiert für Bio-Dackel.
Was an Hunger haben, besuchen Sie mich also in meiner gemütlichen Fleischhauerei Dackelblut. Adresse Franz von Assisi Platz 14a. Herzlichst, Ihr Helmut Schleichtig. Über 1 Milliarde Chinesen können nicht irren.
Ich begrüße jetzt Julia Fischer. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Fischer, Sie sind Professorin für kognitive Ethologie an der Biologischen Fakultät der Georg-August-Universität in Göttingen. Und es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen, Frau Fischer. Und Sie sind Leiterin der Forschungsgruppe kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum. So, Frau Fischer, ich hörte neulich den Satz in einem Tierfilm, das Elefantenweibchen schaukelt aufmunternd mit seinen Hüften. Was wird uns denn über so einen Satz vermittelt?
Alles Mögliche sagt uns natürlich einmal etwas über die kommunikativen Fähigkeiten des Forschers oder der Forscherin, die sicherlich eine Darstellungsform gefunden hat, die erstmal einen anspricht und dann zum Nachdenken bringt und dann muss man sich angucken, was dieses Tier gemacht hat. Also wir versuchen den Studenten, wenn wir die ausbilden, erstmal beizubringen, möglichst neutral das zu beschreiben, was da passiert. Ohne das Wort aufmuntern zum Beispiel zu verwenden.
Okay, gut, das war vielleicht dann ein bisschen weit gegriffen. Aber dennoch, in der Essenz bleibt es ja, dass meine Frage darauf abzielt, woher kommt eigentlich unsere Neigung, Tieren auch menschliches Verhalten, unser Verhalten und gar Intelligenz anzudichten oder unterzuschieben?
Also ich glaube, das ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft, allen möglichen eigentlich Willen, Absichten und Intuitionen und Glauben zuzuschreiben. Das tun wir zum Teil auch mit technischen Geräten. Also wer war schon nicht der Überzeugung, dass sein Computer jetzt gerade ihn ärgert?
Ja, aber Frau Fischer, wenn ich mir einen Pfund Möhren kaufe, mit denen fange ich ja nicht an zu reden.
Naja, es gibt Leute, die tun das vielleicht auch. Nein, natürlich ist es so, Tiere sind was anderes. Es ist klar, man kann also mit einigen Tieren, zumindest Säugetieren, also insbesondere Haustieren und so weiter, kann man natürlich eine Beziehung aufbauen. Das sind ja soziale Wesen, also
ja.
Ebenso auch Pferde zum Beispiel. Und klar fängt man dann an, sich zu überlegen, was könnte in dem Tier vorgehen. Und ich würde einfach versuchen, erstmal zu unterscheiden, ist man gewissermaßen einfach ein Hundebesitzer? Und ich finde, Hundebesitzer dürfen sozusagen alles. Oder ist man Forscher? Und da muss man sich natürlich zurückhalten und versuchen, diese Neigung, diese sozusagen emotionale Beziehung oder Bewertung, die man dann hat, irgendwie da so ein bisschen rauszurechnen gewissermaßen. Man muss sich klar sein, dass man das hat, aber man muss das versuchen gewissermaßen zu kontrollieren als Forscher.
Bleiben wir noch ein Augenblickchen bei der Kommunikation mit den Tieren bestehen. Eine Kollegin von uns, die ein Pferd besitzt, und dieses Pferd hatte heute Geburtstag und sie ist extra heute früh vorm Dienst zu dem Pferd gefahren, hat ihm einen Fruchtsalat bereitet und ist so lange da geblieben, bis das Pferd das gegessen hat, und es war eine fröhliche Zeit. Ist das Kommunikation mit einem Pferd?
Ja, das ist, ich würde sagen, eine Interaktion mit dem Pferd. Also Kommunikation ist eigentlich, wenn man sozusagen Signale abgibt, klar, wenn man jetzt zum Beispiel, also es gibt ja neulich eine Studie gemacht worden, da hat man Pferden Fotos gezeigt von menschlichen Gesichtsausdrücken und hat gezeigt, dass sie das unterscheiden können. Das wundert mich jetzt auch nicht. Also ich hatte früher auch ein Pferd. Klar reagieren die auf die aufeinander sehr stark, natürlich auf die Gesichtsausdrücke von ihren Artgenossen, aber auch auf menschliche Gesichtsausdrücke, weil die ihnen ja was sagen. Die erzählen ihnen sozusagen, was der Mensch als nächstes mit ihnen macht. Die Stimme ist ja extrem wichtig bei Pferden, und ich glaube, was ganz viel passiert ist, dass wir lesen sozusagen den Ausdruck der Tiere, des Hundes, des Pferdes, und die lesen zurück sozusagen. Also meine Mutter hat immer gesagt, ihr Hund hätte vor ihr gewusst, ob sie schlechte Laune hat. Ja. Also es gibt sozusagen eine Sensibilität für den anderen, aber es ist nicht unbedingt so eine artspezifische Kommunikation. Es ist auch nicht Sprache in dem Sinne. Also die Leute dann sagen, naja, also mein Hund spricht mit mir, dann denke ich immer an Loriot natürlich. Ja. Aber gleichzeitig, also es gibt eine Kommunikation, aber die beruht eher darauf, dass sozusagen beide Seiten ganz gut sind, den anderen zu beobachten.
Aber dennoch mal zum Schluss die Frage, wir haben ja doch eine starke Tendenz, auch Tiere zu vermenschlichen, so eine anthropomorphe Richtung da ganz schnell reinzubringen. Ist das einfach ein sehr menschliches Verhalten oder ein sehr tierisches Verhalten?
Das ist ein menschliches Verhalten, und das ist manchmal ein bisschen schade. Also ich denke, wenn man immer nur versucht, den Menschen im Tier zu sehen, dann übersieht man, wie faszinierend die Tiere an und für sich sind. Also es gibt auch welche, die dem Menschen nicht nahestehen, und auch viele Tiere, die mit Menschen nicht kommunizieren. Und deren Verhalten einfach unheimlich interessant ist. Also man denke zum Beispiel an Ameisen, also was für fantastische Gesellschaften die haben, oder oder Schmetterlinge oder was weiß ich. Also es gibt noch so viel mehr, wofür man sich auch interessieren kann und dem man nicht unbedingt menschliche Eigenschaften zuschreiben muss. Also gewissermaßen, ich glaube, man kann, die Welt ist reicher, wenn man auch mal von den menschlichen Eigenschaften absieht.
Das war Julia Fischer von der Universität in Göttingen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören, Frau Fischer.
Wiederhören.
Ob zur anthropomorphen Gefühlswelt der jetzt in die Kinos gekommene Film Wild beiträgt, das hat Birgit Spielmann versucht herauszufinden.
Ich habe jemanden kennengelernt.
Was macht er so?
Nicht, außer gut aussehen.
Es ist Liebe auf den ersten Blick. Irgendwo in Deutschlands Osten, wo der Plattenbau endet und für den gezähmten Städter die Wildnis beginnt, sind sich Anja und der Wolf begegnet. Er hat sie kurz fixiert und sich dann in den Wald zurückgezogen. Diese Begegnung verändert Anjas eintönigen Alltag, verändert das Leben der jungen Frau als Außenseiterin. Mit den Kolleginnen und Kollegen kann die schweigsame IT-Spezialistin wenig anfangen. Das Verhältnis zur Schwester ist distanziert. Der Großvater liegt schwer erkrankt in der Klinik.
Ich habe einen Wolf gesehen im Park. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist.
Anja ist einsam und lebt allein. Ihr Alltag besteht aus Arbeit, Krankenbesuch und gelegentlichen Schießübungen. Ein Tag ist wie der andere, bis der Wolf in ihr Leben tritt. Anja beschließt, ihn zu fangen. Sie ist besessen von dieser Idee, die nun ihre Tage bestimmt. Schließlich gelingt es ihr, das Tier in die Enge zu treiben und zu betäuben. Anja schleppt den schlafenden Wolf in ihre Hochhauswohnung. Nun beginnt die langsame und gefährliche Annäherung zwischen Frau und Wolf. Diese Liaison dangereuse macht Anja selbstbewusster, auch ihrem Chef gegenüber, der die junge Frau samt ihrer Eigenheiten schätzt. Als im Büro der Wind durch das auf Kippe gestellte Fenster pfeift, wittert er ähnlich stark wie Anja diesen Hauch von Freiheit, den die Welt da draußen verheißt. Eine Freiheit, die gerade durch den eingesperrten Wolf für Anja ihre ganze Verführungskraft entfaltet. Nicolette Krebitz hat mit Wild einen atemberaubenden Film gedreht. Lilith Stangenberg als Anja gibt dieser Figur Verletzlichkeit gepaart mit Stärke und der Sehnsucht nach Grenzüberschreitungen. Ihr Partner, der Wolf, ist in diesem Spielfilm nicht minder präsent. Er ist echt. Kein Animationsspezialist hauchte ihm Leben ein, sondern ein Tiertrainer arbeitete mit den zwei Wölfen, um sie auf ihren Auftritt vorzubereiten. Damit die Dreharbeiten mit den im Umgang schwierigen Partnern gelingen, ist Lilith Stangenberg schon Wochen vorher zu dem Wolfsrudel gereist, aus dem die beiden Darsteller kommen. Das Risiko, dem sich Lilith Stangenberg aussetzte, ist spürbar. Vorsichtig und behutsam, anfangs ganz und gar vermummt, nähert sich Anja dem Objekt ihrer Begierde. Wild ist es. Und wild ist auch die Szene, in der Anja menstruierend erwacht, zur Toilette geht und ihr der Wolf jeden einzelnen Blutstropfen aufschleckend folgt, um zwischen ihren Beinen anzukommen. Anja ist glücklich, aber die Szene ist geträumt. Doch die Nähe zwischen ihr und dem Tier ist da. Sie verwandelt Anja, stellt ihr bisheriges Leben radikal in Frage. Sie verwahrlost zunehmend und ist dabei glücklich. Der echte Wolf hat den Schlafenden in ihr geweckt.
Birgit Spielmann über den Film Wild. Ich begrüße jetzt Pascal Eitler. Guten Abend.
Hallo.
Herr Eitler, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Sie schreiben gerade an Ihrer Habilitation, beschäftigen sich mit der Geschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses in der Moderne. Herr Eitler, was macht denn nun unser Verhältnis zu wilden Tieren, gerade mal in der Literatur, in den Medien und auch in der bildenden Kunst, so interessant?
Ja, man kann den Eindruck haben, dass das ein sehr aktuelles Phänomen ist, vielleicht seit den 60er, 70er Jahren. Tatsächlich ändert sich das Ganze aber bereits zwischen Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dem Zeitpunkt entsteht halt nicht nur ein neues Medium, das der Fotografie, das ganz anders erlaubt, Wildtiere zu präsentieren oder Tiere allgemein, später auch dann das Fernsehen, sondern es entstehen halt auch ganz neue Genres innerhalb der Literatur, also von Kinderbüchern. Sie haben ja schon über das Dschungelbuch berichtet Ende des 19. Jahrhunderts, die stark bebildert sind. Oder auch die sogenannten Naturgeschichten, wie das berühmte illustrierte Tierleben von Alfred Brehm. Und die zoologischen Gärten sozusagen bilden dann so einen materiellen Aspekt dieser Vorführung und zur Schaustellung von wilden Tieren. Mhm. Und dieser Prozess ist halt geprägt vor allen Dingen von einer enormen Emotionalisierung von Tieren. Sowohl von Haustieren als auch von Wildtieren.
Das heißt mit der Übertragung unserer Gefühle auf die Tiere.
Ja, Übertragung ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil man dann gleich irgendwie impliziert, dass das ja nicht stimmen könnte. Also was man historisch
beobachten kann. So war das auch gemeint, Herr Eitler. Genau.
Also was man historisch beobachten kann, ist, dass im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Evolutionstheorie, aber auch der Physiologie, Tieren diese Gefühle immer mehr zugeschrieben werden, weil man immer weniger erklären kann, was dann der Unterschied sein soll zwischen vermeintlichen tierischen Empfindungen und menschlichen Gefühlen. Das kann man für richtig halten oder für falsch, aber wir alle sind davon geprägt, dass es sicherlich niemanden gibt, der einen Hund einfach wie einen Stuhl behandelt. Und das liegt eben daran, dass wir davon ausgehen, dass zumindest bestimmte Tiere zumindest so etwas empfinden wie Schmerz, aber womöglich auch andere Gefühle haben.
Aber wann finden wir denn zum Beispiel Tiere eklig oder wiederum putzig? Wir haben hier in der Sendung schon erwähnt, flauschiges Fell, große Augen, niedlich anzugucken.
Ja. Wenn man annehmen sollte, dass der entscheidende Zug diese Emotionalisierung von Tieren ist, dann muss man einfach berücksichtigen, dass Menschen lernen, mit Emotionen umzugehen oder Emotionen zu interpretieren. Das kam ja auch gerade eben schon in dem Beitrag von Frau Fischer heraus. Auf der Basis des Gesichts, also vor allen Dingen im Hinblick auf die Augen. Und es fällt uns sehr leicht, Tiere als niedlich, putzig oder besonders gefühlsempfänglich wahrzunehmen, wenn sie halt ein entsprechendes Gesicht besitzen, wenn sie über große Augen verfügen und wenn ihr Gesicht eine gewisse Mimik auch einfach hergibt.
Wenn wir quasi in den Tieren unser Gegenüber suchen und es gab neulich eine Geschichte von einem Primatenforscher in Afrika, der hatte ein Affenbaby auf dem Schoß und berichtete über eine gesamte Seite in der New York Times darüber, wie es sich anfühlt, wie man so ein kleines Affenbaby eigentlich kitzelt und es dann lacht wie ein Kind. Und er war völlig hin und weg davon und sagte, die empfinden doch mehr, als wir eigentlich glauben.
Das ist ja vielleicht auch so. Also
wir wissen es nicht.
Als Historiker oder Kulturwissenschaftler kann man halt an dieser Stelle die Deutungshoheit immer nur den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen überlassen. Wir können nur feststellen, dass diese Emotionalisierung uns immer selbstverständlicher wird. In Filmen funktioniert das bereits für Insekten oder auch Fische, also wenn man zum Beispiel an Findet Nemo denkt. In der Realität jenseits der Medien gelingt diese Emotionalisierung noch nicht so sehr. Da sind die Säugetiere eindeutig im Vorteil, weil man uns Menschen beigebracht hat, dass sie uns näher stehen. Aber was die Zukunft da bringt, das muss man, glaube ich, abwarten.
Ist aber doch alles auch sehr stark an den Kulturkreis gebunden. Also das, was wir zum Beispiel in Westeuropa mit Tieren machen, hat eine ganz andere Nuance zum Beispiel in Zentralafrika.
Ganz genau. Also diese Entwicklung, diese Emotionalisierung kann man in den sogenannten westlichen Gesellschaften beobachten, teilweise auch durchaus in anderen Kulturkreisen. Aber es kommt ganz darauf an, was überhaupt als Tier-Mensch-Grenze in unterschiedlichen Gesellschaften gesetzt wird oder nicht gesetzt wird.
Sensibilität beim Tierschutz, intensiverer ethischer Umgang, auch in der Frage von Tierversuchen, das kennen wir seit gut 10, 15 Jahren, vielleicht sogar schon länger. Pelzmäntel sind fast aus dem öffentlichen Erscheinungsbild verschwunden. Verändert unser Verhältnis zu den Tieren auch eigentlich unseren Lebensalltag?
Ja, die Entwicklung, die Sie beschreiben, auch die setzte zumindest im deutschsprachigen Raum bereits im 19. Jahrhundert ein. Und hängt halt mit dieser Emotionalisierung zusammen, da die modernen Gesellschaften ganz stark dazu neigen, politische Rechte an Gefühle zu knüpfen. Wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, die sogenannte Sklavenbefreiung oder die Frauenemanzipation, da geht es immer ganz stark darum, dass die Gefühle von Menschen verletzt werden und dass das nicht länger hinnehmbar ist. Der Tierschutz ist jetzt seit 2002 auch ins Grundgesetz eingezogen. Es ist also Aufgabe des Staates, die Tiere zu schützen. Und man kann diesen Wandel im Alltagsleben ja überall beobachten. Also es fällt immer schwerer, sozusagen einen hemmungslosen Fleischkonsum
zu rechtfertigen.
Ja. Gerade weil eben davon ausgegangen wird, dass Tiere Gefühle besitzen und es nicht als legitim erscheint, diese Gefühle einfach sozusagen völlig zu negieren, nur weil einem Fleisch schmeckt. Dann braucht es halt, zumindest wird das bislang noch akzeptiert, wissenschaftlicher Gründe für medizinische Tierversuche. Dann ist das zurzeit noch etwas anderes.
Ja.
Aber es gibt da nach meinem Dafürhalten historisch gesehen eine ganz klare Entwicklung, die es immer schwieriger machen wird, Tiere zu gebrauchen.
Das war Pascal Eitler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke.
So, und zum Schluss dieser Sendung noch die gute Nachricht. Pippis Papagei kommt nach Karlsruhe. Rettung für Rosalinda. Was damit gemeint ist mit dieser dpa-Meldung? Folgendes. Der Film Pippi im Takatuka-Land machte den Papagei Douglas alias Rosalinda berühmt. Doch ihm drohte ein trauriges Ende. Weil sein Käfig zu eng war, sollte er sterben. Jetzt bekommt der tierische Filmstar in Deutschland, nämlich in Karlsruhe, ein neues Zuhause. Und mit dieser guten Nachricht verabschieden wir uns von Ihnen. Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und tschüss.